Ja, ich habe den falschen Kopfhörer und kann entsprechend nicht hören, ob unser Sound gut klingt oder nicht.
Dann hol doch den anderen.
Ja, aber der ist unbequem. Ich weiß gar nicht, mit welchem Kopfhörer ich das letzte Mal gemacht habe.
Vielleicht mit einem, der inzwischen kaputt ist.
Das kann alles sein. Wobei das letzte Mal ja noch nicht so lange her ist und seitdem ist mir kein Kopfhörer mehr kaputt gegangen. Außer, dass der Kopfhörer, den ich gerade benutze, jetzt auch schon wieder einen leichten Wackelkontakt hat. Er macht es auch nicht mehr lange.
Trotzdem hast du erstaunlich lange durchgehend die gleichen Kopfhörer.
Seit wann habe ich denn die? Das habe ich auch schon überlegt jetzt.
Also du hattest an Weihnachten, hast du ja ganz viele geschenkt bekommen. War das Weihnachten?
Ja, aber das war nicht so viel. Dein Bruder hatte mir einen geschenkt.
Genau, also das war ein Schub und dann hast du nochmal welche bestellt. Dann, also dazwischen war nur einmal, dass du nochmal welche bestellt hast. Oder gekauft hast.
Also das ist noch immer nicht so lange her. So wirklich lange.
Wieso? Seit Weihnachten? Bis jetzt? Nur einmal welche nachgekauft? Das finde ich schon ziemlich gut.
Für mich, aber insgesamt ist es schon eher armselig, oder?
Ja, ich benutze immer noch die ich mit dem Stick zusammenbekommen habe.
Ja, das ist auch faszinierend, aber du nutzt sie auch nicht. Du benutzt sie am Schreibtisch. So.
Ja, und zum Einschlafen, mal wie.
Ja, aber das, was Kopfhörer ja kaputt macht, ist halt dieses in der Tasche oder so tragen. Und das ist halt auch, ich diesen Kopfhörer, der jetzt auch schon wieder einen Wackelkontakt den trage ich nicht mal mehr in der Tasche, sondern ich stecke das Handy immer in die Seitentasche von meinem Rucksack, eben um die Reibung möglichst zu minimieren. So.
Ja.
Damit es möglichst nicht so kaputt geht, aber.
Und siehst du, die liegt halt doch an deine Ohren.
Ja, ich glaube, ich bin auch, irgendwie stehe ich auf Kriegsfuß mit Kopfhörern.
Es hat eben jeder so seine Problemzonen. Ne?
Meins sind die Ohren. Wenn es so wäre, das wäre schön. Ich habe einen Plan für heute.
Du willst podcasten.
Erstens den. Und zweitens will ich heute nicht ein einziges Mal sagen, dazu kommen wir später.
Oh, das ist aber wirklich ein hehrer Plan. Oder wie sagt man dazu?
Ja, hehrer Plan, das ist.
Ich hoffe, du bist fit.
Ja, wollen wir wetten, ob ich das schaffe?
Ich denke da an den letzten Wetteinsatz.
Ja, also wollen wir wetten und um was wetten wir, ob ich das schaffe?
Das schaffst du. Ja, klar.
So, ist ja langweilig, wenn du nicht dagegen wettest.
Weil das sagst du nicht so unbewusst, wenn du jetzt sagen würdest, du willst nie wieder, also du willst jetzt kein einziges Mal sagen.
Ja, aber
oder
es ist ja schon schwer, weil ich habe mir ja so einen Plan zurechtgelegt, wie, was ich wann sage, als ja immer dieses so Produktion, filmisches Erzählen, Wirkung oder Rezeption des Films. Und wenn du dann halt so querkrätschst und irgendeine Frage, die halt im Dialog sich ergibt, dann stellst, die aber in meinem Kopf eigentlich erst viel später kommt, dann ist ja immer dieser Moment, wo ich dann sage, dazu kommen wir später. Und das möchte ich ja vermeiden. Glaubst du, das schaffe ich?
Ja, das schaffst du.
Ach, ich hätte gedacht, wir wetten jetzt um irgendwas.
Nee, in dem Fall nicht.
Das ist ja schade.
Also,
die Frage, was ich mir jetzt, die zweite, die ich mir gerade stelle, ist, machen wir jetzt eigentlich wieder klassisches Vorgeplänkel oder machen wir erst Begrüßung, dann Vorgeplänkel? Wegen der Beschwerde. Des Schnittfehlers, des vermeintlichen, weißt du?
Nee, wir machen es wie immer.
Ja, aber bei Anders Verrat haben wir es ja nicht so gemacht. Da haben wir ja tatsächlich erst Hallo gesagt.
Also das war ein Bonbon.
Das war das eine Mal für diesen einen Hörer und jetzt muss er wieder damit leben.
Ja.
Ich habe aber auch mal so Ecstasy 123 gefragt, aber er hatte noch nicht geantwortet, wie er das fand. Der hatte sich nämlich im Blog gemeldet zu Nosferatu und Kritik und Freude über unser Intro geäußert, also über die Melodie. Und Kritik war, dass wir es Gedudel nannten, denn er finde, das ist kein Gedudel. Wir auch nicht. Das war nur so flapsig dahingesagt.
Aber Gedudel ist halt vielleicht auch nicht so negativ konnotiert bei uns.
Ja, das kann natürlich sein. Aber das ist übrigens alles gar nicht das hammergeile Vorgeplänkel, das ich habe. sondern...
Jetzt bin ich gespannt.
Da müssen wir jetzt doch schon vorgreifen. Welchen Film schauen wir denn heute, Paula?
Wir haben den ja schon längst geschaut.
Ist falsch. Welchen Film haben wir geschaut und über welchen Film sprechen wir?
Ja, wir sprechen heute über Babel.
Genau. Und da geht es ja, wie der Name schon sagt, um Sprachverwirrungen. Und dazu habe ich mal was vorbereitet. Und zwar hat mich darauf John Oliver's Last Week Tonight gebracht. Die hat nämlich irgendwann so am Rande, es ging eigentlich um ein anderes Thema, aber hatten sie am Rande gebracht, diesen Song aus Frozen, wenn man den einmal durch den Google-Übersetzer jagt und dann vorsingt, dann ist es ziemlich lustig.
Aha.
Das habe ich auch mal gemacht.
Du hast ihn vorgesungen?
Nein, ich habe nicht den Song, ich habe mal
Du singst es jetzt vor?
Nein,
schade.
Genau das nicht. Wenn ich hier singen würde, dann hätten wir heute unseren letzten Hörer verloren.
Vielleicht aber auch.
Nein, du kennst doch das Gedicht Ein Gleiches von Goethe.
Noch nie gehört.
Über allen Gipfeln ist Ruhe, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur balde, ruhest du auch.
Und?
Ja, wenn ich das jetzt vom Deutschen ins Chinesische übersetze und zurück ins Deutsche, dann geht das Gedicht auf einmal so. Über die wichtigsten Gipfel ist Ruhhotels. In all den Baumkronen, sie spürest fast kein Geschmack. Vögel schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest auch.
Ajo, das ist doch ganz nah dran.
Der, das sage ich mir auch, deswegen habe ich im nächsten Schritt das Gedicht mal vom Deutschen ins Chinesische, ins Arabische, ins Finnische, ins Türkische, ins Spanische, ins Deutsche übersetzt. Entschuldigung.
Das hat aber auch schon echt fies.
Ne? Ja, es ist schon ein bisschen fies, es war anspruchsvoll. Jedenfalls, das gab der Google-Übersetzer heraus. Die Hauptpeaks. Es gibt Hotels in Rohr. Alle Baumkronen. Sie spürest fast jede Geschmack. Leise über die Vögel des Waldes. Warte nur, Baldi. Runenstein der Zweite.
Was war es? Es gibt Hotels in Rohr?
Es gibt Hotels in Rohr.
Ja, okay, ist ja schon lustig, aber ein bisschen zu gewollt. Mhm. Ja.
Naja, das mit dem Film zusammenhängt.
Das weißt du auch nicht.
Doch, habe ich ja gesagt, mit Übersetzungsproblemen und Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten.
Das ist ein großes Thema in dem Film.
Ja, absolut.
Absolut. Fangen wir mal an, oder?
Genau.
Are you drunk, sir? Me? Are you intoxicated?
No.
Sir, I'm going to ask you to step out the vehicle.
Why?
I need you to step out the vehicle.
Can I
need you to step out the vehicle now.
Sir, can I explain?
No, you cannot explain. Yeah, I'm telling you that you will step out the vehicle. Don't make me ask you again.
Like, sir, get back into the vehicle.
What you're going to do now is you're going to follow me to the secondary inspection. No, you cannot explain. Yeah, sir, you will shut your mouth and you will follow me to the secondary inspection. You will park your vehicle and you will get out. You will shut your mouth and you will do as you're told. Follow me to the secondary inspection. You will step out the vehicle as told. Upon passing this van, you'll turn to the right. Park your vehicle.
Daniel.
Hallo Paula.
Hallo liebe Zuhörer.
Und liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen.
Zum Spätfilm.
Spätfilm.
Kino in deines Onkels Gehörgang.
Was?
Entschuldigung, ich bin irgendwie jetzt durch
Kino
den Google
in eurem Gehörgang.
Albern.
In Rohr.
Wir haben Babel geguckt.
Kino in deinem Rohr.
Du hast aber bestimmt jetzt nicht nachgeguckt, wie man den Regisseur ausspricht.
Ich habe sogar den Namen schon wieder.
Alejandro González Iñárritu oder Iñárritu oder Iñárritu. Ich weiß es nicht.
Ach, das war mein Task.
Ja, einer der vier. Stimmt. Der hat den gedreht. Hättest
du mir mal aufschreiben sollen.
Der Film? Achso, nee, Herr Iñárritu ist berühmt für die Filme Amores Perros aus dem Jahr 2000, den Film 21 Gramm aus dem Jahr 2003.
Geht es da um Drogen?
Nee, da geht es um das Gewicht der Seele, die es angeblich 21 Gramm beträgt. Die habe ich auch beide gesehen. Ich kann mich an Amores Perros, eigentlich kann ich mich an beide nicht mehr wirklich erinnern, aber die bilden auch zusammen mit dem Film, mit dem Babel eine Trilogie, ich glaube über Tod und menschliche Schicksale oder sowas, weiß ich gerade nicht mehr. Und 2010 hat er noch Beautiful gemacht. Da kenne ich nur das Cover, weil da ist dieser Herr Bardem drauf, dieser spanische Schauspieler. Den finde ich so rein gar nicht beautiful.
Herr Bardem.
Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Der ist mit Nachnamen Bardem, weil das steht auch so groß drauf. Bardem. Beautiful. Und ich finde den Schauspieler halt so gar nicht beautiful. Das ist der aus Vicky Cristina Barcelona.
Ja, das ist ja lustig dann.
Und jetzt gerade vor wenigen Wochen erschien Birdman von dem Regisseur.
Birdman?
Birdman.
So wie Batman oder Superman, Birdman. Ja,
es geht auch darum, irgendwie eine Kritik an den der Inflation sehen. Der Superheldenfilme. Ist das so irgendwie? Da habe ich irgendwie gespaltene Kritiken gehört.
Ist das ein Vogel?
Aber wir haben Babel geschaut.
Nein, Birdman. Entschuldigung.
Wir haben Babel geschaut. Aus dem Jahr 2006 und in den Hauptrollen unter anderem Brad Pitt als Richard, Kate Blanchett als Susan und Gael Garcia Bernal als Santiago.
Sie.
Der hatte schon ein ziemlich fettes Budget von 25 Millionen US-Dollar. Also zumindest für so einen Indie-Film oder Indie-Film, Autorenfilm, sage ich mal, ist das gar nicht so übel. Und ja, es ist ein im Genre des Dramas und in der Form des Episodenfilms erzählter Film. Bevor ich dich frage.
Eine Frage.
Ja. Wie du den Film fandest, frage ich zuerst mal, worum ging es denn da in 5 Sätzen?
Aber das ist aber echt schwierig, weil das sind ja 5 verschiedene Geschichten. Also gut, es geht einmal um 2 kleine Jungen in Marokko, die Kate Blanchett erschießen.
Versehentlich.
Es geht um Kate Blanchett und ihren Mann Richard, die gemeinsam Urlaub in Marokko machen, um wieder zueinander zu finden. So, also Brad Pitt und Kate Blanchett haben 2 Kinder, die von einer Mexikanerin gehütet werden. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Maria.
Ja.
Ne? Genau. Yes, Maria. Maria möchte zu der Hochzeit ihres Sohnes fahren, dadurch, dass Kate und Brad aber in Marokko bleiben müssen, durch diese Schusswunde, muss sie weiter auf die Kinder aufpassen und findet niemanden, der ihr dabei aushilft. Deshalb kommt sie auf die ziemlich blöde Idee, so blöd ist die Idee nicht, aber sie kommt auf die Idee, die Kinder mitzunehmen zu der Hochzeit rüber nach Mexiko. Und es endet alles ganz tragisch. Ich weiß gar nicht, soll ich das weiter ausholen noch?
Da kommen wir ziemlich schnell drauf, glaube ich, weil das ist
ja
mit mein größtes Problem an dem ganzen Film.
Also brauche ich es jetzt nicht nochmal.
Ich glaube, das können wir gleich einfach nochmal rekapitulieren.
Das war jetzt aber gerade knapp vorbei an, darüber sprechen wir später.
Aber so habe ich das diesmal echt gar nicht gemeint.
Ja.
Die letzte.
Da hört es eigentlich auf, ne? Das müssen wir vorne wieder anfangen.
Nee, ist doch egal. Nee, wieso? Zeitlich ist das auch die letzte Episode, die.
Ja, aber jetzt kommt. Ich habe die. Ja, aber das hängt ja. Also, das Gewehr, mit dem die beiden marokkanischen Jungs Kate Blanchett erschießen, kommt ja von dem Japaner.
Ja. Aber der. Der ist ja die Episode spielt ja lange nach dem Vorfall, weil da ja jetzt schon die Ermittlungen so weit vorangeschritten sind, dass ein japanischer Polizist ja den Vater sprechen möchte.
Genau. Das sind ja dann 4 Geschichten, habe ich das jetzt richtig gezählt?
Genau.
Der japanische Jäger hat eine Tochter. Und er hatte eine Frau, die Suizid begangen hat. Die Frau war die Mutter der Tochter. Die Tochter hat nachvollziehbarerweise den Tod ihrer Mutter noch nicht so ganz verkraftet. Und ist ohnehin in der Pubertät, also in einer schwierigen Phase. Und
hat so Coming-of-Age-Probleme.
Ja, kann man wohl so sagen. Ja. Ja, genau. Und das war es jetzt also in groben Zügen, wie die einzelnen Episoden ausgehen. Können wir ja dann durchaus auch noch erzählen, weil wir in unserem Podcast das Ende auf jeden Fall verraten. Nur so, falls ihr es zum ersten Mal hört,
und
nicht wissen wollt, wie der Film ausgeht, dann müsst ihr abschalten.
Genau, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Ja, wie fandst du denn den Film?
Interessanterweise nicht mehr so interessant, nee, doch interessant schon, aber ich fand ihn jetzt beim dritten oder vierten Mal gucken. Ja, ich hatte den damals auch im Kino gesehen und dann.
Den haben wir zusammen im Kino gesehen, echt? Aber danach habe ich den, wenn überhaupt, nur noch einmal gesehen. Und
ja, also dann war es auch jetzt das dritte oder vierte Mal.
Ja, also bei mir würde ich sagen, das zweite oder dritte Mal. Aber kann ja auch sein, dass du ihn zwischendurch nochmal irgendwie.
Alleine.
Ja. Soll ja vorkommen.
So, also ich, da fand ich ihn schwer erträglich, also aber nicht, weil er jetzt irgendwie schlecht wäre, sondern weil es alles so furchtbar dramatisch ist, was da passiert. Und du erwähntest das bei dem Blair Witch Project Podcast, bei der Folge, meine ich natürlich, dass es noch furchtbarer ist, wenn die Helden oder die Protagonisten sich so dumm verhalten. Also wirklich alles immer falsch machen und so ist es halt in dem Film.
Ja, in der immer noch unveröffentlichten Episode mit unserem Fragebogen, Proustschen Fragebogen, habe ich das ja sogar als schlimmsten Filmfehler bezeichnet. Dumme Protagonisten. Und da, die kriegen wir hier halt am laufenden Band
serviert. Ja, die sind ja nicht dumm, sondern sie machen halt dumm. Einen Fehler.
Ja, aber die sind, also bitte. Ich habe mich da wirklich aufgeregt. Also
jetzt über die kleinen marokkanischen Jungs hast du dich
geärgert.
Die
kleinen Marokkaner. Also ich hole nochmal weiter aus. Ich finde, der Film macht es mir echt schwer, weil ich möchte ihn hassen für sein Drehbuch. Und andererseits möchte ich ihn halt auch vielleicht nicht lieben, aber halt verehren für seine unglaublich schönen Bilder und sein krass gutes Schauspiel. So.
Das ist doch aber auch, also das Drehbuch ist doch auch gut.
Nee, ist es eben nicht. Das ist wirklich halt der Idiotenplot. So, das ist alles, was passiert, passiert nur aufgrund der Dummheit von irgendwelchen Leuten. Das heißt, das fängt an mit den beiden kleinen Marokkanern. Ich kann sagen, okay, es sind Kinder so, aber das weiß auch ein 10-Jähriger, der ein Gewehr in die Hand gedrückt kriegt, um einen Schakal zu töten, dass wenn er damit auf den Bus schießt, dass er dann halt einen Menschen tötet, so. Das ist schon dämlich. Das geht dann auch noch weiter mit später im Showdown, wo die dann da in die Berge flüchten und die Polizei stellt die so, dass er dann halt weiterschießt. So, was soll das denn bringen? Da unten stehen 5 Polizisten, die auf sie schießen und er schießt zurück so. Und erst als sein Bruder dann halt erschossen wird, kommt er mal auf die Idee, das Gewehr wegzuwerfen und sich zu ergeben, so, was er auch hätte gleich tun sollen und dann wäre es alles nicht so schlimm gewesen. Der Polizistin finde ich auch echt scheiße, weil das ist halt das Klischee von dem sadistischen arabischen Polizisten, das habe ich auch schon 1000 Mal gesehen, das ist irgendwie halt voll abgenutzt, so, da hätte ich mir auch gerne ja was Schöneres gewünscht.
Das könnte aber auch, die Angst vor der Polizei könnte aber auch der Grund dafür gewesen sein, dass der Vater mit seinen Söhnen flieht, anstatt sich zu stellen.
Ja, natürlich, aber die Flucht ist ja nicht das Problem, aber wie dumm musst du denn sein, da zurückzuschießen? Weißt du fliehst, unten stehen 5 Polizisten, die auf dich ballern. Du weißt, du hast da keinen Ausweg und sie suchen dich, weil du jemand erschossen hast und dann fängst du an und schießt auf Polizisten. Das macht deine Situation bestimmt besser.
Ja, aber du bist halt auch nicht mehr 6 oder 8 Jahre alt.
Ja, natürlich. Das
und du hast halt auch einen Fernseher.
Aber das regt mich halt auf. Ich kann,
Inarito
will, dass ich mit diesem Kind mitfiebere und ich kann nicht mit diesem Kind mitfiebern, wenn es einfach ein dummer Bengel ist, der nur Scheiße baut.
Ja, aber das ist
der sieht süß aus, aber das ist auch alles.
Ja, aber das, ich meine, woher soll er das dann auch alles wissen, wie man sich da richtig verhält, wenn er halt alleine mit seinem, mit seinen Eltern, seinem Bruder und seiner Schwester in den Bergen lebt?
Ich kann, okay, sag mal, also das hat mich schon latent aufgeregt, aber kann ich noch verstehen, so, ja, okay, ist hier irgendwie kleine Kinder und das Gewehr und der Reisebus, das sind quasi Dinge, die nicht in ihre Welt reingehören und deswegen ist es überhaupt passiert. Also ich verstehe schon, was uns da der Regisseur sagen wollte, aber gehen wir noch zur zweiten Episode, die Brad Pitt Susan Episode, da habe ich nichts dran auszusetzen, die ist gut so, da gibt es zwar auch
die
Mitreisenden so, ja. Aber die halte ich für sehr realistisch, so dass, also die ist voll okay, aber dann die Mexiko-Episode. Mhm. Wir erfahren ja ganz am Ende, dass Maria keine Arbeitserlaubnis hat für die USA, was schon mal, also natürlich, du willst irgendwie so auf jeden Fall auf die Hochzeit deines Sohnes, aber du nimmst halt nicht die Kinder mit nach Spanien, nach Mexiko, wenn du halt keine Arbeitserlaubnis hast und keine Erlaubnis hast, auf die aufzupassen. So.
Ja, weil du halt dann denkst, es wird schon nichts passieren.
Ja, aber das ist halt auch so. Ich meine, das weiß sogar ich, dass diese Grenze scheiße ist. Das ist übrigens das nächste Plotloch. Warum werden sie denn kontrolliert, als sie wieder zurückfahren? Man sollte doch meinen, dass die amerikanische Polizei das Auto, in dem 2 Mexikaner mit 2 amerikanischen Kindern sitzen, bei der Ausreise kontrollieren. Aber sie werden erst wieder bei der Einreise kontrolliert, ob sie denn überhaupt eine Vollmacht haben, mit den Kindern nach Mexiko, was habe ich denn nur, zu fahren. So. Dann
ja,
ist
aber
das
ist halt auch immer Zufall, wann du kontrolliert wirst und wann nicht.
Das weiß ich nicht. Das ist halt das nächste Problem mit dem Film, das ich habe, dass ich halt wieder diese Geschichte erzählt bekomme, die ich meines Gefühls nach in jedem mexikanischen Film erzählt bekomme, nämlich die böse Grenze. Ich kann mich leider nicht mehr an Amores Perras erinnern. Ich glaube, da ist es ein bisschen eine andere Story, aber ansonsten ist es so, ich verstehe das sogar auch, weil das ist halt das große Ding von Mexiko, diese Grenze zum Wohlstand der Welt. Und das ist so wie der Nationalsozialismus, in dem in Deutschland jeder zweite Film verhandelt. So von ist es halt in Mexiko, dass jeder Film darüber handelt, wie jemand versucht, über diese Grenze zu kommen. Und es geht halt immer schief und es endet immer in der Katastrophe. So. Von daher ist mir klar, wenn ich über diese Grenze wollte, besonders wenn ich Mexikaner wäre, dass ich mich halt noch 10-mal so korrekt verhalten muss. Dann...
Ja, aber nicht, wenn du eine Figur in einem Film bist, weil dann weißt du ja nicht, dass du in dem Film bist und hast du noch keine anderen Filme gesehen.
Nein, das ist ja jetzt, sie lebt ja in unserer Zeit, so.
Ach so.
Also,
sie meint, sie
kann schon Fernsehen gucken. Das ist dann halt ein schlecht geschriebener Charakter, wenn sie das nicht weiß, so. Und das geht dann weiter mit ihr Santiago, ihrem Neffen.
Ja,
der halt sie besoffen darüber fährt und deswegen gibt's überhaupt erstmal die Probleme. Der haut dann ab, als sie kontrolliert werden an der Grenze und es Probleme gibt, also fährt halt wild über die Grenze, lässt die in der Wüste zurück und sagt dann, er hängt die Polizei ab und dann kommt er wieder. Was ist denn das für ein beschissener Plan? Ich meine, entweder gelingt es ihm, die Polizei abzuhängen, dann gelingt es ihm auch mit den anderen 3 Personen im Auto so und alles ist gut. Oder es gelingt ihm halt nicht. Dann kommt er in den Knast und die 3 sitzen in der Wüste. Und es passiert halt genau das, was jetzt passiert ist. Die halt da sitzen und am Verdursten sind. Und dann kommt die nächste dämliche Entscheidung, dass sie halt in dieser Wüste die Kinder zurücklässt und meint, sie muss jetzt selbst Hilfe suchen. So, weil man natürlich in der Wüste immer genau diesen einen Busch wiederfindet, wo man die Kinder zurückgelassen hat, was ja dann auch wieder passiert. Das ist so, jede Entscheidung, die treffen, ist dumm und ich sehe es in dem Moment, wo sie es machen, sehe ich, es ist eine dumme Entscheidung und dann leide ich halt mit und dann habe ich halt auch keinen Bock. Also dann leide ich nicht mit den Charakteren, sondern ich leide an ihnen. Und das vergrätzt mir halt so einen Film.
Also du musst hier bei dieser Maria-Geschichte bedenken, dass sie halt der Fehler, den sie tatsächlich macht, ist, der ihrem Neffen Santiago zu vertrauen, obwohl das halt anscheinend so ein halbstarker Hohlkopf ist.
Ja, das kommt auch dazu, dass sie, dass ihr Sohn dann auch sagt, sie sollen da übernachten. Mhm. Und sie meinen so, nee, ich muss jetzt die Kinder noch nach Hause bringen. Ja, warum?
Weil am nächsten Tag Fußballtraining ist.
Ja, scheiß drauf, auf Fußballtraining, die sind alle total besoffen. Es ist irgendwie nachts um 4, als könnte der Junge, okay, der ist nicht besoffen, der kleine Junge, aber er hat auch definitiv zu wenig Schlaf bekommen, als könnte der da irgendwie anständig Fußball trainieren. Und dann sollen die doch die paar Stunden dann auch pennen, damit Santiago seinen Rausch ausschlafen kann und gut ist.
Ja, das meine ich ja, das war ihr Fehler, so dass sie halt ja, sich so auf ihn verlässt, obwohl...
Der Fehler halt ist auch, dass sie die Kinder mit rübernimmt überhaupt. Also, wie gesagt,
ja, aber es ist halt, das kann ich schon verstehen, wenn es halt die Hochzeit ihres Sohnes
ist. Ja, ich
ist.
Weiß, aber ja, dann musst du halt
irgendwie... Wurde ja auch gezeigt, dass sie alle, versucht hat, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um eine andere Betreuung zu finden.
Ich verstehe ihre Motivation trotzdem. Wenn ich illegal in diesem Land arbeite, dann nehme ich nicht die Kinder, auf die ich illegalerweise aufpasse, mit über die Grenze, wo man kontrollieren wird, ob ich legal auf diese Kinder aufpassen darf.
Ja, vielleicht hat die sich ja, ich meine, ne, gut, das ist eine Filmfigur, aber theoretisch hätte es ja sein können, also wenn, so wie du selber sagst, ist es ja wahrscheinlicher, dass man bei der Einreise oder Ausreise aus den USA nach Mexiko rein kontrolliert wird, als andersherum. Hm. Und dann hätte sie, ne, hätte theoretisch sie ja dann denken können, naja, entweder wir werden halt abgefangen, wenn wir nach Mexiko fahren, dann haben wir halt Pech gehabt und wir kommen durch und dann passt das schon, weil so rücklassen sie uns ja bestimmt.
Naja, aber dann hätten sie ja auch so ausgewiesen.
Die wollte halt einfach unbedingt zu dieser Hochzeit.
Ja, ich kann ja ihre Motivation verstehen, trotzdem handelt sie dumm.
Und dann
weil
ist
sie
es
dumm
in der
handelt, ist es halt wieder das gleiche Problem wie mit den marokkanischen Jungs. Ich kann nicht wirklich mit ihr sympathisieren. Das ist diese, was du eben auch sagtest, mein Blair Witch Project Problem. So, wenn die sich im Wald verirren, fieber ich mit, aber wenn die dann an einen Fluss kommen und nicht dem Flusslauf folgen, der sie auf alle Fälle irgendwann aus diesem Wald herausführen wird, sondern meinen, oh, wir sind immer nach Süden gelaufen und kommen wieder an die Stelle, wo wir waren, jetzt gehen wir nach Osten, in dem Moment verlieren die mich. Und genauso verzeihe ich vielleicht hier Maria noch, dass sie die Kinder mit über die Grenze genommen hat, aber in dem Moment, wo sie dann die Kinder allein in der Wüste zurücklässt, da verliert sie mich halt einfach, weil das einfach eine dämliche Entscheidung ist.
Sie war aber auch schon dehydriert.
Ja. Du kannst natürlich für jeden, also natürlich hat sie irgendwo immer Motivation, aber sie handelt einfach dumm. Sie ist, dumm ist der, der Dummes tut, sagt Forrest Gump. Und sie tut dumme Sachen. Genauso wie Keiko übrigens, aber der kann ich es noch am meisten verzeihen. Also das ist die Teenagerin in der letzten Episode.
Der heißt doch nicht Keiko.
Doch, der ist Keiko. Weil das weiß ich noch, die hatten das nämlich so komisch ausgesprochen. Die hatten nämlich eher Keiko gesagt. Und das hat mich sehr verwirrt, weil das Japanische eigentlich sehr streng aufgebaut ist. Immer ein Konsonant und dann ein Vokal. Und bei Keiko hättest du ja quasi Ke und dann eine Silbe ohne Konsonant. Und das ist nicht so, wie ich es gelernt habe. Das hat mich verwirrt. Aber die hieß also Keiko oder Keiko. Mhm. Jedenfalls die feilt sich auch eigentlich durch die Bank weg dumm.
Jetzt
aber
denken alle, du könntest
halt
Japanisch sprechen.
Bitte?
Jetzt denken alle, du hättest einen Japanischkurs gemacht.
Nein, ich habe aber Kommunikationswissenschaft mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt studiert. Und mein Prof hatte mal 2 Jahre oder so in Japan gelebt und deswegen das Japanische ständig als Beispiel herangezogen.
Mhm. Hört.
Hört. Keiko hat, die verhält sich auch ziemlich dumm dauernd, aber der verzeihe ich noch am meisten, weil die ist ein Teenager und ich habe in dem Alter auch ziemlich viel Scheiße gebaut.
Und sie hat halt, also alles, was sie tut sie sich selber an und niemand andere. Das sind nicht 2 kleinen Kindern, ne?
Ja. Oder einer Frau in einem Bus. Nee, und das macht's mir halt echt schwer, den Film zu mögen. Dass halt wirklich ein Idiotenplot ist, so. Aber auf der anderen Seite hat er halt unglaublich schöne Bilder, so. Das ist also, diese marokkanische Landschaft ist einfach der Hammer. Dann dieser Supercut von, ich glaube, es ist Tijuana, also wie sie das erste Mal nach Spanien rein. Ach, nein, vielleicht sollte ich lieber wetten, dass ich heute nicht nochmal Spanien sage. Nach Mexiko fahren, wo man dann halt einfach so zusammengeschnitten, kriegt ganz viele Bilder von Mexiko. Das ist einfach echt schön gemacht. Und meine absolute Lieblingsszene war ja dann die Disco-Szene, weil das hat man noch gar nicht gesagt. Keiko ist gehörlos. Und dann gibt es so eine Szene, wo sie auch noch auf Ecstasy in so eine Disco kommt. Und das ist immer so gegengeschnitten, dass du halt ihr Gesicht siehst und dann hörst du halt die wummernden Bässe und die Mucke in der Disco. Und dann hast du wieder eine Einstellung, ihren Point of View. Und in dem Moment ist halt der komplette Ton immer weg und du siehst nur noch die Bilder so. Und das wird immer so gegengeschnitten und das ist echt fantastisch. Und das Ganze, so betritt sie erstmal diese Szene und die Szene endet dann auch noch damit, dass sie so ein Lächeln hat, was dann so langsam erstirbt und das immer so im Strobo, so dass das so nach und nach siehst du, wie so das Lächeln auf ihrem Gesicht verliert. Und das ist echt sehr, 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 sehr geil fotografiert. Und das ist halt so diese beiden Pole, die mich in dem Film verzweifeln lassen.
Siehst du, das ist mir gerade aufgefallen, dass wir da eigentlich doch die gleiche Meinung zu dem Film haben, weil ich meinte ja, dass ich das unerträglich gefunden habe, wie schrecklich das, also was da so furchtbar passiert, weil wir saßen halt beide auf dem Sofa und haben uns ständig mit der flachen Hand auf die Stirn gehauen. So.
Ja. Ja, aber das muss doch nicht sein.
Das muss nicht sein, nee. Aber das ist doch, also abgesehen davon, dass er natürlich schön fotografiert ist, wie du es gerade gesagt hast, sind die Dialoge doch auch schön. Ja, gut geschauspielert.
Die Schauspielleistung ist echt gut.
Die Musik ist auch gut.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt,
und die Storys sind spannend. Ja?
Die Musik ist sehr gut auch. Und die ganzen marokkanischen Schauspieler waren, oder zumindest größtenteils Laienschauspieler, und die wurden offensichtlich auch wegen ihrer markanten Gesichter gecastet und die sind, die machen einfach eine extrem coole Figur da. Also, es macht schon Spaß, denen zuzugucken. Ja, ich komme mal hier nochmal zurück zu Herrn Iñárritu. Der gute Mann stammt aus Mexiko.
Nicht aus Spanien.
Nee, es ist Mexikaner. Er gehört nämlich zur zur goldenen Generation des neuen mexikanischen Kinos. Er ist im Jahr 1963 geboren und wird zusammen neben Regisseuren wie Guillermo del Toro, der etwa Pan's Labyrinth gemacht hat, oder hier was hat er noch? Hat er jetzt irgendeinen Actionfilm hat er gemacht, ich weiß nicht welchen. Irgendeinen dieser Superheldenfilme. Oder, bitte?
Birdman.
Nee, das war hier Iñárritu. Nee, ich glaube, das ist nicht von Del Toro hier, Pacific Rim mit den Riesenrobotern, die gegen Aliens kämpfen.
Keine Ahnung.
Kann sein, ich weiß es nicht. Reiche ich im Blog nach. Alfonso Cuarón ist dann der dritte im Bunde auf Regisseurebene, der da zur goldenen Generation gerechnet wird, und der hat sich mit so Filmen wie Children of Man oder jetzt zum Schluss Gravity einen Namen gemacht, und die drei werden immer gehypt neben einer ganzen Reihe auch noch sehr, sehr guter Kameramänner, Drehbuchautoren und so weiter und so fort.
Und Kamerafrauen und Drehbuchautorinnen?
Also möglicherweise, aber in dem, was ich jetzt gelesen habe, habe ich keine weiblichen Namen lesen können. Und das ist ja, haben wir ja schon öfter gehabt, das ist ja ein sehr männlich dominiertes Terrain, Hollywood. Nicht, dass es die Frauen nicht gäbe, aber sie haben es schwer, sich durchzusetzen. Der Film, der wurde ausschließlich an Originalschauplätzen gedreht. Und zu der Produktion gibt es ein paar ganz interessante Fakten. Zum Beispiel, das finde ich sehr beeindruckend, die Schauspielerin, die Maria, das Kindermädchen, spielt, Adriana Barassa, hat ein chronisches Herzleiden und hatte schon 2 kleinere Herzinfarkte. Und trotzdem hat sie extra für diesen Film 35 Pfund für die Rolle zugenommen. Und zudem halt 2 Tage lang in der kalifornischen Wüste die Szenen gedreht, wie sie da mit den Kindern rumwandert. Und Ja, die hatten wahrscheinlich den Defibrillator immer in Griffnähe, aber ist trotzdem ganz schön verrückt, was so Schauspieler machen, wa?
Jo.
Nicht? Es gibt ja auch irgendwie, irgendein Schauspieler ist, hat sich mal zu Tode gehungert für irgendeine Rolle. Ist aber schon lange her. Ich habe das mal irgendwo gelesen.
Ja, der konnte nicht mehr aufhören mit dem Hungern.
Ja, der hat halt, der hat so viel abgenommen, um irgendeine Rolle spielen zu können, dass er dann an seiner Unterernährung gestorben ist.
Ui.
Das ist irgendwie, die nächste Story ist ziemlich albern. Also, die Legende sagt, dass die Bürokratie Japans verhinderte, dass das Filmteam eine Drehgenehmigung für die Autoszene bekam, in der Keiko und ihr Vater zum ersten Mal miteinander sprechen. Mhm. Da sitzen sie zusammen im Auto und der Clou in der Szene, eigentlich nicht an der Szene, aber warum sie die nicht bekommen, weil sie da einen Verkehrsstau in den Straßen Tokios provozieren wollten oder also künstlichen Verkehrsstau haben wollten für die Szene. Und als sie diese Drehgenehmigung nicht rechtzeitig bekamen, haben sie das halt quasi Guerilla-Style gemacht, haben halt irgendwie die Straße blockiert, um diesen Stau zu haben und wurden dann auch entsprechend, wurde eine Fahndung auf das Filmteam ausgesetzt. Und das finde ich halt irgendwie voll albern, weil das ist für die Szene total irrelevant, ob die jetzt im Stau stehen oder normal fahren oder in der Parklücke stehen.
Nein, nicht ganz, weil sonst kannst du dich halt nicht in der Gebärdensprache unterhalten. Ja, okay. Also beim Fahren. Ah. Aber es war halt wichtig, dass sie auf diesem engen Raum sind und die aufsteigen können. Ja,
in der Parklücke machen können. So. Okay, vielleicht hätte sie dann...
Es geht doch darum, ob sie zusammen zum Essen gehen oder nicht. Genau. Ne? Genau. So. Und dann hätte sie ja irgendwie, also hätten sie sich erstens nicht unterhalten können und dann hätte Keiko nicht einfach aufsteigen können.
Okay.
Oder ist sie überhaupt ausgestiegen?
Ja, sie geht dann am Ende in diese komische, super krasse Bar.
J-Pop.
Ja. Das ist auch so, das ist auch wieder ganz schön Klischee-Japan, diese Bar, aber vielleicht ist es ja auch einfach so. Ja. Dadurch, dass der Film halt auf vier oder dreieinhalb verschiedenen Kontinenten entstanden ist, haben sich die meisten Schauspieler erst zur Filmpremiere überhaupt das erste Mal getroffen. Mhm. Und mein letzter Funfact zur Produktion ist auch so ein bisschen latent albern, denn sie hatten wie schon bei Point Break hatten sie auch hier wieder einen speziellen Shot, und zwar den The Joey Chair Shot geproduziert. Mhm. Und zwar geht es da um die Szenen, wo Brad Pitt Kate Blanchett durch die Straßen, engen Gassen dieses Dorfes trägt. Und das wollte halt Herr Iñárritu, dass es unbedingt mit einer Handkamera gedreht wird.
Ist nicht sogar der ganze Film mit einer Handkamera?
Ja, zumindest irgendwie größtenteils so. Du hast so, zum Schluss hast du ja zum Beispiel diesen Helikopter-Shot, wie die Keiko und ihr Vater da auf dem Balkon stehen. Das ist natürlich nicht mit der Handkamera dann gedreht, sagst du mit der Handkamera im Helikopter so, aber es ist jetzt nicht so reine Leere, dass da jemand mit der Handkamera daneben steht, dann zumindest so. Und die Szene in dem Auto zum Beispiel, das kann natürlich auch sein, dass da die Kamera fest montiert war im Auto. Das wäre typisch für den Dreh einer solchen Szene, dass die Kamera außen am Fenster montiert ist. Aber sie haben viel mit Handkamera gedreht und die Szenen wollte halt Herr Iñárritu explizit mit Handkamera. Das führte aber dazu, dass der Kameramann beim Rückwärtslaufen sich immer auf die Fresse legte, weil da ja lauter Stufen sind. Das sind so lauter Gassen mit so kleinen Treppen und so in diesem marokkanischen Dorf. Und das führte dann wiederum dazu, dass sie den Joeys Stuhl-Shot-Einstellung gemacht haben. Nämlich der Kameramann setzte sich auf einen Stuhl, der von vier Leuten getragen wurde. Ach, und sie liefen damit durch die Gassen und er filmte so, wie Brad Pitt Kate Blanchett trug. Und warum ich eben sagte, dass es so ein bisschen lächerlich ist, dass ich halt explizit drauf geachtet haben und von diesen Handkamera-Szenen haben sie halt sehr, sehr wenig dann nur verwendet, weil vieles dann doch mit Kameras von den Dächern oder von der Seite so, also wirklich diese verfolgende Kamera, dieser Tracking-Shot, der wurde halt dann im letzten Version des Films halt wirklich nur einzelne Bilder quasi verwendet und dafür haben sie dann echt großen Aufwand betrieben. Ja. Was will uns denn der Regisseur mit dem Film sagen?
Ne, ich denke, er will darauf hindeuten, was alles schief laufen kann, wenn man nicht miteinander schwätzt, gell?
Oder nicht miteinander schwätzen kann wahrscheinlich.
Oder was Missverständnis, obwohl es sind ja keine Missverständnisse.
Ja, warum denn? Wieso kommst du denn darauf, dass das so eine große Rolle die Sprache spielt?
Tja, ich glaube, es liegt am Titel.
Wieso?
Oder es ist ja eigentlich auch nicht immer jetzt die Sprache, sondern eher Emotionen, die halt...
Also ja, das ist ja dann immer so dieses... die universale Sprache der Gefühle, die dann ja doch verstanden wird, oder?
Ach so.
Ich dachte, das wäre so die Conclusio von ihm, aber es kommen ja schon immer wieder zu Sprachbarrieren.
Etwa. Ja, also es geht ja schon darum, dass Leute sich irgendwie fremd sind.
Aber du hast doch so, hast du eben gesagt, du hast ein paar Gedanken zum Titel gemacht. Willst du die nicht mit uns teilen?
Ach so, nö, da sind wir gerade dabei.
Ja, so nur halt Babel, die Legende, die dahinter steht.
Soll ich dir mal erzählen?
Ja, bitte.
Das ist ja auch ganz kurz erzählt.
Genau, und in der Zwischenzeit gehe ich mir ein Bier holen.
Ja, genau. Also es ist schon ein geflügeltes, ich habe noch nicht, ein geflügeltes Wort, die babylonische Sprachverwirrung. Und zwar kommt es aus dem Alten Testament, wo beschrieben wird, dass die Menschen Gott näher kommen wollten, indem sie einen besonders hohen Turm bauten. Was ja an sich schon mal eine gute Idee ist. Aber der liebe Gott war mit dieser Idee nicht einverstanden. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er Angst hatte, dass die Menschen tatsächlich bei ihm oben im Himmel aufkreuzen. Oder dass er das einfach nur unverschämt genug fand, dass sie dachten, sie könnten sowas schaffen und dass sie sich unangemeldet bei ihm einfinden wollen. Jedenfalls wirkte er ein Wunder.
Hätten ja wirklich einen Termin machen können.
Hätte man mich mal fragen können halt mal, ne? Und das Wunder war, dass sie alle verschiedene Sprachen sprechen mussten und sich nicht mehr über den Turmbau verständigen, was dazu führte, dass der Turmbau abgebrochen werden musste. Achso, den Turm haben die übrigens in Babel gebaut.
Babylon.
Genau, also die hatten auch schon angefangen. Ne? So, Turmbau musste abgebrochen werden, die Menschen haben sich nicht mehr verstanden und ja, das war ja dann...
So sind überhaupt die verschiedenen Sprachen auf die Welt
gekommen. Ja, das war dann wohl so als Strafe Gottes intendiert, aber eigentlich ist es ja auch ganz schön, ne?
Ich habe da mal so einen lustigen...
Verschiedene Sprachen.
Text von so einem Kreationisten gelesen.
Ja.
Der tatsächlich versucht hat, die gängige Theorie vom Sprachwandel zu widerlegen und zu beweisen, dass die Bibel mit der Babel-Story doch recht hat. War natürlich total hanebüchend, aber es war irgendwie so äußerst amüsant, fand ich. So
Achso, das willst du gar nicht näher erläutern.
Das ist zu lange her. Es war, ich fand es nur einfach so, auf was für bekloppte Ideen die Menschen kommen. So. Also, es ist halt wie Evolution zu leugnen, so, weil wir haben natürlich auch Beweise, dass es den Sprachwandel gibt. Sogar noch leichtere als die Evolution, weil er sich ja viel schneller vollzieht. Und man sich einfach nur mal einen Duden aus den 50er Jahren angucken muss und dann sieht man den Beweis so. Und trotzdem gibt es halt Menschen, die behaupten, ne, gibt keinen Sprachwandel, das hat der liebe Gott gemacht.
Der soll mal klarkommen. Ja.
Nee. Wo genau sind denn da die?
Ja, das müssen wir jetzt echt mal überlegen. Ja, also bei Richard und Susan.
Die haben Probleme miteinander zu reden.
Genau, das ist wohl ziemlich deutlich. Dass
die haben ein Beziehungsproblem.
Die kommen nicht miteinander klar.
Genau.
Ja, die Wurzel des Problems liegt vermutlich, oder so wird es angedeutet, in dem Tod eines gemeinsamen Kindes.
Dritten Kindes, ne?
Ja, wo die sich irgendwie wahrscheinlich jeder auf seine eigene, ach nee, das ist zu laienpsychologisch jetzt, aber sie leben wohl irgendwie mehr nebeneinander her und
ja.
So. Genau.
Dann gibt es da das Sprachproblem, natürlich das ganz Offensichtliche, dass halt sie kein Arabisch sprechen und halt die Marokkaner kein Englisch sprechen, größtenteils bis auf den
Übersetzer halt.
Einen Übersetzer, der ihnen da auch sehr viel weiterhilft und sie da entsprechend Probleme dann haben, nachdem Susan angeschossen wurde, ihr Hilfe zu organisieren oder halt auch zu verstehen, was die jetzt von ihnen wollen. Dann gibt es da die...
In der Geschichte, das ist ja eigentlich gar nicht so das Problem, sondern dass einfach da in dem marokkanischen Dorf einfach keine Infrastruktur ist, also keine Krankenhäuser und kein Arzt, bis auf den Tierarzt. Und dass die anderen spießigen, fetten amerikanischen Mitreisenden so egoistisch reagieren.
Ja, aber es gibt schon auch so diese Szene, halt bevor sie überhaupt in das Dorf kommen, wo der Bus da auf der Landstraße steht und Michael versucht, das Auto anzuhalten und redet halt auf Englisch auf den einen und der fährt einfach ganz schnell weg, weil er, wie er dann später dem Polizisten sagt, halt einfach Angst hatte, weil da also ein Typ ankommt.
Blut verspiert und ist aufgeregt.
Genau. Dann gibt es da offensichtlich halt diplomatische Schwierigkeiten zwischen den USA und Marokko, weil halt Marokko auf dem Standpunkt beharrt, es gäbe keine Terroristen in Marokko und deswegen halt die Amerikaner da nicht gewähren lassen wollen und die Amerikaner halt davon ausgehen, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelt und deswegen halt nicht die Marokkaner Susan pflegen lassen wollen, sondern sich selbst drum kümmern wollen.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. War das in dem Thema in dem Film denn noch?
Ja, ja, das war es hieß so, dass sie einen Krankenwagen bestellt hätten und es gab, genau, sie waren in diesem Dorf und hatten einen Krankenwagen bestellt und der kam dann nicht und dann hieß es so, dass dass die Amerikaner befohlen hätten, dass der Krankenwagen umkehren müsste, weil sie selbst einen Hubschrauber schicken wollten und dann haben die, ich glaube, kam auch nochmal die Geschichte halt, dass sie da keine Fluggenehmigung bekommen haben, weil halt die Marokkaner sich quergestellt haben. Nee, genau, das war dann später, das war dann, das hat man dann irgendwie am Telefon erfahren, warum denn Susan und Richard überhaupt so spät kamen, dass dass Maria nicht auf die Hochzeit konnte, weil es da halt irgendwelche diplomatischen Verwirrungen dann gab, sodass sie noch nicht ausreisen konnten. Das hatte er ihr am Telefon irgendwie erklärt. Ich kann mich auch nicht mehr genau an den Zusammenhang erinnern, aber da hatte man erzählt, auf jeden Fall noch ein paar Sätze gehört, wie da die Geschichte weiterging.
Ja, und bei der Story, das ist eigentlich auch ziemlich platt so, da finden die beiden Eheleute durch dieses gemeinsame Erlebnis halt wieder zueinander. Durch die Extremsituation.
Ja. Wobei wir seit Speed wissen, dass Beziehungen, die auf extremen Situationen basieren, nicht halten können.
Ehrlich?
Am Ende labert irgendwie Sandra Bullock so einen Blödsinn, weil sie ja dann mit Keanu Reeves was anfängt. Es brauchen wir gar nicht drüber reden. Den Mexikanern. Das ist natürlich die Sprachverwirrung zwischen den Grenzbeamten und
Santiago.
Ja, oder insgesamt. Weil ja Santiago dann auch noch irgendwie kurz lügt und sagt, Maria wäre die Tante von den Kindern. Und dann Maria versucht, das aufzuklären.
Da machen sie sich erst verdächtig. Ja. Außerdem ist der so trotzig irgendwie.
Ja, aber der Polizist ist halt auch sehr unhöflich und sehr unfreundlich.
Ja. Gerade wenn man halt zwei Kinder im Gepäck hat, die da eigentlich nicht hingehören, dann sagt man
aber
da halt
gibt es denn in der Episode noch eine Sprachverwirrung? Merke ich nicht, oder? Ich glaube, das ist schon so das Zentrale, dieser Dialog da an der Grenze. Hm. Alles andere wäre zu sehr aus den Händen gesogen, aus den Fingern. Aus den
Fingern.
Mhm. Und dann in der...
Ja gut, also man könnte halt noch sagen, dass es ja doch diese Probleme zwischen Maria und Santiago gibt.
Ja, das meine ich halt mit aus den Fingern gesogen. Das sind ja eigentlich keine Sprachprobleme. Das sind halt zwischenmenschliche...
Ja, aber das meinte ich ja gerade. Dass das
sie
ja
ist
eigentlich
dumm und er ist ein Arschloch.
Genau, so in der Art. Das hatte ich doch, also ne, das ist mehr so emotionale Zwischenräume gibt, die unausgefüllt bleiben. Emotionale Verständigungsprobleme jetzt.
Aha. Apropos Verständigung, nämlich im dritten Episode ist das große Problem, dass sich Keiko nicht verstanden fühlt. Mhm. Neben natürlich dem Problem, dass sie auch tatsächlich nicht verstanden wird, weil sie Gebärdensprache spricht. Und ist auch übrigens auch kleine Randanekdote. Gebärdensprache, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine vollwertige Sprache, was die Filmkritiker offensichtlich nicht alle wissen. Denn die Kritiker waren sich sehr uneins darüber, wie viel Sprachen in dem Film gesprochen werden. Alle haben erkannt, dass es Englisch, Arabisch, Spanisch gibt, Japanisch. Aber nicht alle haben erkannt, dass es neben der japanischen Lautsprache eben auch noch die japanische Gebärdensprache als eigene vollständige Sprache gesprochen wird. Übrigens auch, was ich auch leider teilweise noch gehört habe, es ist... Gebärdende oder gehörlose Menschen möchten nicht, dass man sie taub, beziehungsweise sogar taubstumm nennt, denn stumm sind sie schon mal gar nicht, sie sprechen halt Gebärdensprache und haben deswegen, können sie halt reden, nur halt mit den Händen, und taub ist halt auch abfällig, weil es gibt halt zum Beispiel diesen Ausdruck taube Nuss, wo Paula so ein schönes Buch hat, wird halt beleidigend empfunden, deswegen sagt man gehörlos.
Genau.
Und da die Probleme hat sie, und dann gibt es noch die Sprachprobleme zwischen Keiko und der Polizei. Die Polizei, die ja wegen des Falles in Marokko ermittelt, aber Keiko versteht das so, dass sie eigentlich wegen ihrer Mutter, die Suizid begangen hat, da sind, und deswegen lügt sie ja und versucht halt, dass nicht ihr Vater in Verdacht gerät. Mhm. Weil ihre Mutter hat halt sich mit einem der Gewehre ihres Vaters erschossen, und die Polizisten sagen halt, sie sind hier wegen so einem Gewehr, und deswegen lügt sie halt, ihre Mutter wäre vom Balkon gesprungen. So. Ja. Das sind so die Sprachverwirrungen. Oder fällt dir noch eine ein?
Jetzt nie. Mhm. Bei der Story hast du alle.
Was wir auch noch gar nicht
gesagt. Ja, warte, wir haben noch die eine in Marokko, die zwei Jungs mit dem Gewehr.
Ja, aber sind die...
Weil da finde ich...
Haben wir denn da irgendeine...
keine Verständigungsschwierigkeiten, außer zwischen denen und der Polizei, aber nee, nicht mehr.
Nee, die sind einfach nur dumm.
Die sind einfach
nur dumm. Nochmal zu betonen. Nee, hab ich auch keine... sehe ich keine Sprachverwirrung. Was wir aber auch noch gar nicht erwähnt haben, ist die Art und Weise, wie denn der Film erzählt wird. Wir haben zwar gesagt, es sind Episoden, aber wir ganz unserem Geschmack folgend haben natürlich mal wieder einen Vertreter des unchronologischen Erzählens uns herausgeholt. Wobei, also wir haben mal wieder einen Bruch der konventionellen Storyline, wobei das bei dem Film teilweise sogar schon angekreidet wurde, dahingehend, dass diese Stilmittel, was halt Pulp Fiction 1 groß gemacht wurde, so meint es zum Beispiel das Süddeutsche Magazin, sei halt jetzt selbst zur Konvention geworden und nicht mehr als nur ein Taschenspielertrick, so nach dem Motto, als wollte ihn Iñárritu sagen, seht her, ich kann auch den Tarantino machen. Mhm. Und also wir kriegen diese Episoden immer abwechselnd erzählt. Dabei sind sie eigentlich, spielen sie nacheinander. Die erste Episode ist halt die, also zuerst kommt der Fall, wie, das kriegen wir auch als erstes gezeigt, wie auf Susan geschossen wird. Ah nee, Quatsch, davor, dann kriegen wir gezeigt nochmal so eine Szene, wie Susan und Richard sich unterhalten, bevor sie in den Bus steigen.
Das mit dem Wasser und dem, also genau, mit der Kohle und dem Eis.
Mit der, ob man Eis in Cola trinkt. So, und da kriegen wir auch die Geschichte mit dem Baby und so. Aber dann kriegen wir später halt die, also die erst dann, was als nächstes folgen würde, ist die Geschichte mit Susan, wie sie überleben wird und kann. Dann kommt die Ermittlungen der marokkanischen Polizei, die dazu führen, dass die Jungs dann da im Gebirge gefangen werden. Dann kommt die Episode von Maria, die auf die Hochzeit will, weil da ist Susan halt schon außer Lebensgefahr. Und ich glaube, man kriegt auch schon so Details irgendwie, dass es die Jungs waren oder so. Ich weiß es nicht genau.
Ja, achso.
Nee, das ist in im Fernsehen sieht man es einmal in der letzten Episode, sieht man, wie der kleine Junge gefasst worden ist und dann halt, wie gesagt, die Ermittlungen auch schon so weit vorangeschritten sind, dass sie jetzt halt die Polizei zu ihnen nach Hause kommt und den Ursprung der Waffe aufklären will in Japan. Und das ist halt so die chronologische Reihenfolge, aber das wird dann halt die ganzen Geschichten halt zeitgleich erzählt, so als würden sie zeitgleich stattfinden. Und ich weiß auch beim Kino, bei der Sichtung im Kino, da ist mir das noch gar nicht so aufgefallen.
Der Sichtung.
Dass das irgendwie so nacheinander spielt.
Ja,
oder ich habe es wieder vergessen. Jedenfalls, als ich das jetzt sah, war mir das neu.
Also man könnte ja auch meinen, dass sie parallel oder meinetwegen in kurzen Abständen zeitversetzt spielen. Nur die japanische Folge, die macht dann so die Ausnahme. Die muss dann irgendwie ziemlich weit, zeitlich gesehen, weit entfernt liegen zu den anderen.
Ja. Was auch noch ganz schön ist, ist eigentlich, dass er dann die Szenen halt teilweise so thematisch überleitet. Leider fehlt mir jetzt jedes Beispiel dafür, aber es ist irgendwie, hat teilweise ganz schöne Übergänge, dass er halt die harten Cuts von einer Szene in die andere dann aber mit Bildern die eine Szene enden lässt und die nächste anfangen lässt, sodass es halt wie so einen Übergang gibt. Nur fällt mir es echt leider jetzt nichts zu ein, aber es ist mir so während des Films ein paar Mal aufgefallen, dass ich dachte so, oh, okay, das war jetzt ein schöner Szenenwechsel, wo man irgendwie in der einen Szene mit irgendeinem Shot geendet hat, der dann thematisch in der nächsten Szene aufgegriffen wurde. Ja, genau,
bin ich irgendwo einen Sonnenuntergang und dann woanders einen Sonnenaufgang.
Ja, sowas. Das hat er echt oft gemacht, das hat er halt so schön gemacht. Fanden manche Kritiker auch wieder blöd, weil sie sagten, es hätte eine Werbefilmästhetik. Ja, was ich eben auch eigentlich jetzt nur ganz kurz angerissen habe, war halt dieses, dass es halt kritisiert wurde, dass dieser Pulp Fiction-Stil eben nichts zur Handlung beitragen würde.
Während ich finde es halt aber witzig, was halt da aus, also du hast halt so einen Fall. Ja, nämlich die marokkanischen Jungs schießen und dann sieht man aber, was halt passiert, was mit denen passiert und was mit dem Opfer passiert.
So. Ja, natürlich, aber warum erzählt er den nicht chronologisch runter? Es ist wirklich so mehr als nur ein Taschenspielertrick, so nach dem Motto, haha, ich kann das auch. Oder hat das wirklich eine Botschaft so? Also, weil dann halt so bei Pulp Fiction ist es quasi so auch Symbol für die Stadt L.A., die ja eine sehr, sehr prominente Rolle in Pulp Fiction hat und die halt auch so fragmentarisch ist, quasi aus vielen einzelnen Vierteln besteht, kein richtiges Zentrum hat. So wird halt so dieser Film halt auch verstanden, dass es halt Tarantino das damit ein bisschen zum Ausdruck bringen will, aber was will halt Iñárritu uns damit sagen, dass er den Film so erzählt, außer ich kann es.
Ja, weil, stell dir mal vor, du hättest jetzt alles in chronologischer Reihenfolge. Dann hast du halt erst die marokkanischen Jungs und dann erzählst du, und dann passierte daraufhin Folgendes. Mit denen. Dann erzählst du das runter. Und dann sagst du, und das hatte dann zur Folge, dass die Maria nicht zur Hochzeit konnte. Und da passierte dann das und das. Das wäre alles so.
Das
wäre dann immer wieder eine neue Geschichte, die immer dann, das,
ja?
Du hättest halt.
Aber das gibt es ja auch.
Enden direkt, also ne, du hast eine Geschichte, die ist zu Ende, dann erzählst du eine neue Geschichte, die ist wieder zu Ende.
Aha.
Aber dadurch, dass das so ein bisschen hin und her geschnitten wird, und du dem denkst, das passiert alles, gleichzeitig erkennst du eher, wie die Sachen ineinander oder die Zwischenfälle ineinander verwoben sind.
Ja, das ist das zweite.
Und es ist halt auch dramaturgisch interessanter einfach.
Ja. Das ist das zweite große Motiv, was mir auch, weißt du, noch damals im Kino viel mehr aufgefallen wird, dass es halt so ein Film über die Globalisierung ist, quasi dieses, die ganze Welt ist ein Dorf geworden und Ereignisse, die Kontinente auseinanderliegen, sind doch miteinander verwoben. Mhm. Wobei man da sagen muss, dass zumindest die Japan-Geschichte da schon sehr gewollt rangeflanscht ist. So.
Mhm. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich finde, die ist halt tatsächlich einfach am weitesten weg.
Aha.
Ja, also nicht nur zeitlich, wie ich es vorhin meinte, sondern
wobei
dass
es
da überhaupt
Episode
nach,
ist.
Ja, schon, aber irgendwie sind die anderen näher beieinander, die gehören irgendwie mehr zusammen als die.
Das ist tatsächlich so, da hat man ein bisschen das Gefühl, so, wir brauchen jetzt noch was in Asien, dem gehört das Gewehr.
Ja, aber die hat einfach nicht, also das ist einfach keine aktive Folge davon, dass dieser Japaner halt irgendwann mal in Marokko jagen war und dem seinem Bergführer da im Marokkanischen das Gewehr geschenkt hat.
Ja, aber hätte der das nicht, dann hätte der das nicht für eine Ziege verkaufen können, dann hätten die Kinder nicht dumm sein können. Doch schon, aber halt nicht tödlich dumm.
Ja, aber das ist einfach, das ist nicht so unmittelbar, ja, diese Zusammenhänge.
Hm.
Also sie hat, also diese Episode hat schon irgendwie so eine Sonderstellung, ja. Also das passt natürlich, also das hindert nicht daran, dass du meinen kannst, dass es die interessanteste oder beste Episode ist.
Ich mag sehr gerne halt so Coming-of-Age-Geschichten, wenn sie gut gemacht sind. Und auch wenn ich mich halt auch die ganze Zeit über die Dummheit von Keiko aufgeregt habe.
Ach, dass die da immer sich auszieht und so, ne?
Ja, aber es ist halt in dem Fall, wie ich vorhin auch schon andeutete, so ein, das ist halt so eine Teenager-Dummheit und die kann ich noch am meisten verzeihen, weil ich habe halt auch dumme Sachen gemacht, dass die halt einfach aus dieser.
Was meinst du denn jetzt? Also, dass
sie zieht da in der Bar, zieht sie ihren Slip aus und weil sie halt irgendwie sich, so ein Typ baggert sie halt an und merkt dann so, sie kann nicht laut sprechen. Und hört dann halt damit auf und entschuldigt sich so, woraufhin sie dann halt ihren Slip auszieht und hier ihre Schambehaarung den Jungs zeigt, quasi um über ihre Unsicherheit hinwegzutäuschen, um dann doch wieder halt als Sexobjekt für sie interessant zu sein.
Aber das ist ja jetzt auch kein großartiger Fehler oder keine Dummheit, das ist halt irgendwie.
Ja gut, also ich möchte schon unsere Töchter so erziehen, dass sie sowas bitte lassen sollen.
Ja, aber es bleibt ja ohne Folgen.
Ja, natürlich, aber es ist schon so.
Eine völlig andere Qualität als die Fehler, die anderen in anderen Episoden machen.
Und dann das nächste ist halt, dass sie sich dann nackt dem Polizisten an den Hals wirft, um ihn zu bezirzen. Keine Ahnung.
Ja, da war sie schon ziemlich verzweifelt.
Ja, das war halt nach dieser Disco-Szene,
ja,
wo
dargestellt
halt,
werden.
Ja, genau, vor der Disco-Szene, weil hat sie sich halt in so einen anderen Typen verliebt und der schien halt auch Interesse an ihr zu haben und dann in dieser besagten Disco knutscht er aber mit ihrer besten Freundin dann rum und deswegen ist sie dann so verzweifelt, dass sie den süßen Polizisten anruft und sich dann an ihn ranschmeißt. Mhm. Aber auch
das
nicht
fand ich interessant, dass der so bei ihr bleibt und dann irgendwie versucht, sie zu trösten. Ich weiß gar nicht, was der da eigentlich macht. Aber an seiner Stelle wäre ich ja so schnell wie möglich weggerannt.
Hm.
Gerade als Polizist.
Hm.
Ja.
Achso, genau, eine Sache ist noch ganz spannend. Der Film ist so, gehört in so eine Klasse von Filmen, die man irgendwie auch Hyperlinked Films nennt. eben dadurch, dass wir halt so eine Geschichte haben, die lauter verschiedene Episoden, die miteinander verknüpft sind. Und andere Vertreter aus diesem Subgenre wären etwa Magnolia oder L.A. Crash. Und was so jetzt ganz spannend ist und so eine steile These von mir, weil ich mich auch in dem Zeitraum mit während meines Studiums mit dem Thema wild auseinandergesetzt habe, ist, dass diese Filme alle so zwischen 99 Magnolia bis Mitte der Nullerjahre, hier 2006 Babel und ich glaube L.A. Crash ist ein bisschen früher noch, 2004 oder 2005, so entstanden sind, und zwar in der Zeit halt, als das Internet zum Massenmedium wurde und man vielleicht hier diesen Hypertext, der halt mit miteinander verwobenen Textdokumenten das Medium Internet definiert, wie der quasi eine stilistische Auswirkung auf das Medium Film hatte, in denen halt diese Form von Hyperlinks halt auch filmisch dargestellt wurden, das halt einfach in dieser Gattung von Filmen einen Ausdruck gefunden hat, indem man halt anfing, Geschichten zu erzählen, die so miteinander verknüpft sind über halt einzelne Details. Es ist halt einfach ganz spannend, dass es so, das sind jetzt die mir eingefallen sind, aber es gab da sicherlich noch mehr Vertreter. Wie gesagt, ich kann mich leider nicht mehr an die anderen beiden Iñárritu-Filme aus dieser Trilogie um menschliche Schicksale erinnern, aber ich glaube, bei denen ist das noch ganz ähnlich gemacht. Also zumindest bei 21 Gramm weiß ich, da geht es um Organspende und halt, wie die Menschen, die diese Organe bekommen haben, dann quasi in welcher Beziehung die. Ja, also da ist halt der Linke sind dann halt die Organe, die gespendeten Organe. So.
Ja. Interesting.
Hast du denn sonst noch was zum Inhalt?
Nein.
gut, dann kommen wir doch zur Rezeption des Films. Der Film war ein enormer Erfolg, gemessen am Produktionskosten. Wie gesagt, er hatte 25 Millionen gekostet und hat 135 Millionen eingespielt, also über das Fünffache von seinen Kosten reingeholt. Und er hielt aber eher so durchwachsene Kritiken, so, ja, viele wohlwollende, aber doch auch kritische Stimmen. Die Hauptkritik war eben, dass er zu gewollt wäre, zu prätentiös. Das halt, was ich jetzt auch schon ein paar Mal ansage, dass hier halt Taschenspielertrick und Werbefilmästhetik oder solche Sachen, oder dass halt die Message zu stark einem reingedrückt wurde. Das waren so die Hauptkritikpunkte. Der Film hat auch Preise gewonnen. Und zwar der wichtigste ist sicherlich der Preis für die beste Regie in Cannes. Außerdem hat er in Cannes auch noch den Preis der ökumenischen Jury gewonnen. Wahrscheinlich so eine Völkerverbindungsgeschichte, oder? Außerdem erhielt er den Oscar für die beste Filmmusik. Er erhielt jede Menge Preise, aber die wichtigsten waren sicherlich auch noch, dass er von der Chicago Film Critics Association die Nebenschauspielerin Rinko Kikuchi als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Also das war hier die Keiko. Er erhielt den Golden Globe für das beste Filmdrama.
Sag mal, es geht doch immer um das Beste oder den Besten des Jahres, oder?
Genau.
Das heißt, es könnte ja theoretisch auch ein echt schlechter Film.
Ja, natürlich. Das gibt es ja, dass es echt schlechte Jahrgänge gab, wo dann auch entsprechende Filme ausgezeichnet wurden. So.
Okay.
Zum Beispiel lange Zeit war hier Ben-Hur der Film, der die meisten Oscars gewonnen hatte. So, ich weiß gar nicht mehr, wann das, von welchem Film das überholt wurde, aber der hat die Liste lange angeführt, und da wurde aber auch immer so ein bisschen geungt, dass es einfach ein sehr schlechter Jahrgang war und der deswegen so viele Oscars bekommen hat. Außerdem British Academy Film Award hat auch nochmal die beste Filmmusik bekommen. Zitate und Referenzen habe ich diesmal keine irgendwie spannenden gefunden, weder im Film noch auf den Film. Aber eine, und das wäre dann quasi das letzte Thema auch vor der Wertung, der Film hat nämlich eine Debatte ausgelöst und die Debatte ist auch schon sehr, sehr alt, denn sie wurde auch schon mal um Citizen Kane geführt. Nämlich die Debatte, wer denn eigentlich der maßgebliche Künstler oder Schaffende eines Films ist. Und zwar kam das so, dass halt der Drehbuchautor Guillermo Arriago in einem Interview sagte, dass er quasi genauso viel Anteil an dem Film hatte wie Iñárritu. Und das fand Iñárritu gar nicht gut, weil er sich halt hier der Künstler sah und lud sogar Herrn Arriago aus Cannes aus. Also der durfte nicht mitreisen nach Cannes, wofür er dann eher wiederum sehr, sehr kritisiert wurde. Und so entspannte sich dann eine Debatte darum, wer denn jetzt eigentlich der Künstler ist, wenn es um einen Film geht. Also ist quasi der Regisseur wirklich so das herausragende Genie? Hat der Drehbuchautor nicht auch eine sehr wichtige Rolle? Oder das war halt, wie ich es eben schon sagte, bei Citizen Kane damals die Debatte, dass sogar der Drehbuchautor für sich in Anspruch nahm, dass er viele dieser bahnbrechenden Ideen gehabt haben soll, die halt Citizen Kane so berühmt machen, und meinte, dass er eigentlich der wichtigere Künstler sogar sei. Und die dritte Position ist natürlich dann, dass der Film eine Teamleistung ist, wo eigentlich keiner so besonders herausstechen sollte, weil alle gemeinsam den Film machen.
Also dieser dritten Version würde ich ja eher zustimmen, aber auch nicht ganz so, ne? Mhm. Also es muss ja nicht immer Teamwork sein, vor allem muss nicht immer gleich gewichtet sein, aber jeder kann halt dazu beitragen, dem Film seinen besonderen Stempel aufzudrücken. Mhm. Ja. Und wenn man Glück hat, dann sind halt irgendwie alle Leute, die da dran beteiligt sind, haben da irgendwie, wurden dann von der Muse geküsst und haben den Film dann perfektioniert. Mhm. Aber es kann natürlich genauso gut auch nur der Regisseur sein. Aber ich denke, dass allein ein gutes Drehbuch zum Beispiel noch keinen guten Film macht.
Ja, klar, du kannst ihn immer noch versauen.
Ja, genau.
Aber andersrum, kannst du ein schlechtes Drehbuch gut inszenieren?
Ja, das
Das ist so, die Second Unit, die streiten sich sehr oft über die, jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass sie das oft machen, über den Status von David Fincher, der im Gegensatz zu vielen anderen der ganz großen Regisseure, wozu ich ihn durchaus zählen würde, halt nie die Drehbücher selbst schreibt, sondern immer die Storys anderer verfilmt. Und das wäre nämlich auch noch mein Standpunkt, dass der es halt auch schafft, Drehbücher, die nicht so richtig geil sind, wirklich gut zu verfilmen. Also ich habe vor kurzem Panic Room gesehen und den fand ich richtig gut. Oder also was heißt richtig gut? Richtig unterhaltsam, sagen wir so. Und zwar war es halt so, dass die Story war im Grunde Die Hard in einem Reihenhaus, so. Aber man, also abgesehen, dass er halt da ein paar echt super coole Ideen hatte, wie zum Beispiel so eine computeranimierte oder zumindest computerunterstützte Kamerafahrt, wo er es halt einfach schafft, mit einem Longtake dir dieses komplette Gebäude zu zeigen, so, das von innen, so dass du halt während des ganzen Films dich immer orientieren kannst und immer weißt, so, wo du dich jetzt befindest, weil du es halt einmal richtig schön etabliert bekommen hast, war, was mich halt so restlos von dem Film überzeugte, dass halt Fincher sich total bewusst ist, dass das kein dolles Drehbuch ist und das halt dadurch zum Ausdruck bringt, dass dann halt die Gangster es nicht nur auf die gleiche Beute abgesehen haben, auch sie wollen diese Wertpapiere haben.
Ach was.
sondern auch die Wertpapiere am Ende das gleiche Schicksal teilen. So in der letzten die Szene werden sie auch vom Wind verweht. So. Mhm. So, und das ist, sind natürlich eindeutige Zeichen für, dass er weiß, so, ja, ich bin mir im Klaren darüber, dass ich hier gerade Die Hard in einem Reihenhaus verfilme, aber ich fand's halt geil und wollte es halt selbst mal umsetzen, so ein Drehbuch auf so einem begrenzten Szenario. Und okay. Das fand ich halt cool, so, das, als ich das so gesehen habe, dachte ich, ja,
ist ja witzig. Respekt.
Ja, genau, ist ja witzig. So. Und ich glaube, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also natürlich ist halt Film dahingehend besonders, als dass er halt, du nicht alleine einen Film machen kannst. So. Du kannst natürlich ein Regisseur sein wie Tarantino, der halt irgendwie Drehbuch schreibt und die Kamera selbst dreht, so, der vieles macht, aber du kannst das halt nicht komplett allein machen, sondern es ist immer irgendwie ein Teamwork, aber es ist halt trotzdem so wie bei einem Orchester, dass du halt irgendwie jemanden brauchst, der das Ganze orchestriert.
Dirigiert.
Dirigiert, genau. Sonst endet es halt am Ende in einem Desaster oder halt, was ich auch neulich
in
meinte.
In einer Kakophonie.
Genau. Oder was ich halt neulich auch meinte mit der Baustelle, so, wo du halt auch irgendwie einen Bauleiter brauchst, der dafür sorgt, dass halt die Fliesen nicht gelegt werden, bevor halt überhaupt das Fundament gegossen ist. Sonst hast du halt ein echtes Problem. Und das ist halt auch so, ich würde mir durchaus zutrauen, ein Drehbuch zu schreiben. Aber ich würde mir nicht, glaube ich, nicht zutrauen, Regie zu führen, weil das halt, du musst so vieles im Auge behalten. Du musst halt erstmal halt den Film gut inszenieren, handwerklich gut, so, dass du keine Jump Cuts drinne hast, dass du keine Anschlussfehler hast, dass du guckst, dass nicht irgendwo im Hintergrund eine Uhr hängt, die irgendwie dauernd hin und her springt und also solche, so kleine Details halt, die einfach einen guten Film ausmachen, wo man dann sieht, dass da kein Stümper am Werk war. Dann musst du darüber hinaus noch irgendwie versuchen, wenn du halt einen höheren Anspruch als der Tatort hast, irgendwie einen Subtext reinzubringen. Dann musst du noch darüber hinaus versuchen, irgendwie coole Kameraeinstellungen und Fahrten reinzubringen. Dann musst du noch irgendwie versuchen, filmische Zitate reinzubringen und irgendwelche Anspielungen und so weiter und so fort. Und das Ganze dann halt irgendwie noch dafür sorgen, dass dein Cutter oder deine Cutterin das noch gut schneidet, so, dass es halt auch noch irgendwie pfiffig ist und so. Und das sind halt echt extrem viele Dinge, an die du denken musst, wenn du halt da das Sagen hast. So, dass ich auch deswegen ja auch immer hier sage, wer der Regisseur des Films war, aber nicht jedes Mal sage, wer jetzt der Drehbuchautor oder der Kameramann war. Weil ich schon auch finde, dass ja, obwohl natürlich irgendwo Teamleistung, dass der Regisseur trotzdem nochmal so eine herausragende Stellung hat.
Mm. Ja, aber sicher der eine Regisseur mehr als der andere, klar. Weil du kannst ja halt auch alles, du kannst ja Assistenten holen, die dir die Arbeit so weit wie möglich abnehmen. Klar. Vielleicht gibt's da wie auch schon so ein Handbuch, Regiearbeit mit Checklisten. Ja.
Sicher, es gibt auch verschiedene Regiestile einfach. Es gibt halt auch Regisseure, die sind sehr diktatorisch und haben genau ihre Vision und wollen, dass alle diese umsetzen. Und dann gibt es andere.
Wie dieser Regisseur von Blade Runner.
Ja, genau, genau. Ridley Scott, der da halt sich mit seiner ganzen Crew verkracht hat quasi, weil er halt so krass da durchgegriffen hat. Aber dann gibt es halt andere Regisseure, die sind eher irgendwie eher Moderatoren so und lassen viel mehr halt die Vorschläge und so von ihrer Crew gelten und lassen die Schauspieler improvisieren und den Kameramann irgendwie weitgehend seine Arbeit machen und so. Und es gibt halt auch einfach echt viele, auch echt schlechte Regisseure, wo man nicht vergessen darf, so den 90% von den Filmen, die so jede Woche rauskommen, würde ich mal sagen, sind halt einfach nur, die sind halt einfach nur, wenn es hochkommt, einfach handwerklich gut gemacht und dann hört es da halt schon auf. Und diese ganzen weiteren Ebenen, die ich eben angesprochen habe, die gehen denen dann halt total ab. Und es sind ja eben immer diese wenigen herausragenden Filme, die wir dann auch hier besprechen. Mal mehr herausragend und mal weniger.
Irgendwie schon herausragend, ja.
Irgendwie schon. Wie herausragend war denn der Film heute auf einer Skala von 1 bis 100?
Irgendwas um die 60. Ja.
Ich hätte jetzt erwartet, er kriegt von dir mehr. Aber sag.
Ich bin schon wieder bei den Ritter der Kokosnuss.
Vergleichen.
Ja.
Dann machen wir mal einen Director's Cut und dann darfst du deine Note für.
Das stimmt.
Überarbeiten.
Verbessern.
Genau. Und bis dahin darfst du es einfach ignorieren.
Gut. Dann bekommt er, also. Dann bekommt er. 64 Punkte.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich jetzt letzte Woche dem Nosferatu gegeben hat. Und ich habe auch den Blogpost noch nicht fertig, von daher kann ich es gar nicht sagen.
Ich weiß auch nicht mehr.
Weil ich glaube, ich fand ihn schon besser als Nosferatu. Also ich habe... das ist auch schwer so. Nosferatu hatte ich halt irgendwie teilweise mit dem Schlaf zu kämpfen, weil ich ihn halt so unspannend fand. Das hatte ich jetzt hier nicht, war jetzt hier nicht der Fall. Allerdings halt auch, weil ich mich so über den Film aufgeregt habe, was jetzt halt auch nicht unbedingt ein gutes Kriterium ist. Aber du fandest
ihn davor auch gut, oder?
Ja, beim ersten Mal sind mir diese ganzen Fehler noch nicht so aufgefallen.
Da warst du einfach nur mitgelitten.
Ja. Da
warst du aber auch noch jünger und unreifer. Vielleicht hat sich das deswegen jetzt geändert.
Ja, aber so 2006, da steckte ich schon, da hatte ich ja auch schon im Studium mich mit Filmen auseinandergesetzt und so.
Da hast du dich aber doch vielleicht trotzdem nicht drüber aufgeregt, wenn Protagonisten sich deiner Meinung nach dumm verhalten.
Schwierig, da müsste ich mal über meine Filmbiografie nachdenken und fragen, wann mich das erste Mal aufregt. Ich weiß, dass ich damals auch gelitten habe und vielleicht konnte ich es dann noch nicht so in Worte fassen. Und es war mehr so ein Unwohlsein, was halt für mich nicht gleichbedeutend ist mit einem schlechten Film, sondern wenn Film das schafft, halt, dass es mir beschissen geht, aber das auf eine gute Art und Weise schafft, dann bin ich damit einverstanden. Aber bei dem bin ich es eben nicht. Da macht er nicht gut. Und deswegen kriegt er von mir nur 58 Punkte. Und damit hat er zwar weniger sogar als Nosferatu, denn er hat irgendeine 6 vorne stehen, aber er hat es so verdient.
Weil du dich so geärgert hast, ja.
Genau. Er hat schöne Bilder, er hat wirklich gute Schauspieler. Er wird auch immer wieder gelobt, dass Brad Pitt vielleicht da die beste Leistung seiner Karriere zeigt in dem Film. Aber er hat...
Nicht so gut wie in The Mexican.
Okay. Den können wir auch irgendwann mal schauen. Und du zeigst mir, was das Tolle an dem Film ist. Ich habe den mal gesehen, aber irgendwie hat es eher belanglos in Erinnerung. Aber wahrscheinlich irre ich mich. Was ich eigentlich eben noch sagen wollte, war, mich nerven halt zu sehr dumme Charaktere. Leute, schreibt keine Drehbücher mit dummen Menschen, denn das will keiner sehen, außer den Stromberg-Fans.
Hallo?
Du guckst doch gerne Stromberg und der ist auch strutzendorf. Ja. Da bin ich ja auch irgendwie in der zweiten Staffel ausgestiegen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, diese Kackbratze anzugucken. Echt, ey. Naja.
Das ist eben kein Humor.
Wollen wir schon verraten, was wir als nächstes machen?
Ich dachte, das wissen wir gar nicht. Ach, darauf haben wir uns heute in der Küche geeinigt.
Genau. Und zwar hoffen wir, dass wir noch 2 Folgen vor Weihnachten schaffen. Aber was ja immer kurz vor Weihnachten herauskommt, ist ein Bond. Zwar dieses Jahr kein neuer, aber wir sorgen dafür, dass ein alter herauskommt. Und zwar im Spätfilm. Welchen, das überlegen wir uns noch. Aber ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen. Nicht fragen.
Und euch fragen, warum?
Ihr könnt euch fragen, welcher Bond kommt. Und ihr könnt euch freuen, dass ein James Bond von uns besprochen wird, wenn es wieder heißt Spätfilm.
Film.
Was?
Spätfilm.
Was? Ich dachte jetzt echt, dass du sagst, Kino in deinem Gehörgang.
Ich bin halt oder unberechenbar.
Na gut. Tschüss.
Mit Rohr. Mit genau. Rohr. Gute Nacht.
Gute Nacht. 45.
Come on!